RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Birgit Röhricht. Bundesumweltminister Schneider ruft die Weltgemeinschaft dazu auf, für den Schutz der Meere enger zusammenzuarbeiten. Die Meere seien die blaue Lagune des Planeten, erklärte der SPD-Politiker zum Auftakt der UN-Ozeankonferenz in Nizza. Von dort Caroline Düller.
In Nizza soll es generell darum gehen, größere Teile der Meere und Ozeane zu Schutzgebieten zu erklären, auch auf hoher See. Außerdem wollen die vertretenen Staaten über Maßnahmen gegen Plastikmüll in den Meeren diskutieren. Auch der umstrittene Tiefseebergbau dürfte Thema sein.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Das betreffe vor allem die rechtsextreme Szene, sagte der CSU-Politiker den Funke Medien. Aber auch unter Linksextremisten und Islamisten sei dieser Trend zu erkennen. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Die Ukraine meldet den stärksten russischen Luftangriff seit Ausbruch des Krieges vor über 3 Jahren. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 480 Drohnen und 20 Marschflugkörper auf ukrainische Ziele abgefeuert. Betroffen war neben der Hauptstadtregion unter anderem die Metropole Kharkiv im Osten des Landes. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden, hieß es weiter. Über Schäden und Opfer ist noch nichts bekannt. In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Sie hoffen damit, die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei zu beenden. Die Bürgermeisterin der Stadt warf US-Präsident Trump vor, durch die Entsendung von Nationalgardisten die Krawalle weiter angefacht zu haben. In der Stadt gibt es seit Tagen Proteste gegen Trumps Migrationspolitik. In Berlin beginnt am Abend eine Lichtprojektion, die an die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren erinnern soll. Bis zum 20. Juni wird das Parlamentsgebäude jeden Abend angestrahlt. Alexandra Karolczek.
Wenn es dunkel wird, strahlen Hochleistungsprojektoren eine Lichtinstallation auf die Westfassade des Reichstags in Tiergarten. Das sieht dann so aus, als würden meterlange Stoffbahnen an dem Gebäude runterhängen, ebenso wie vor 30 Jahren. Damals verhüllte das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den kompletten Reichstag mit silbrig glänzendem Stoff. Das Projekt zog zahlreiche Touristen in die Stadt und die Bilder gingen um die Welt.
Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute teils Sonne, teils Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 13, in Fürstenwalde 16 Grad. Morgen viele Wolken, von Nordwesten Regen, Schauer und Gewitter, 17 bis 21 Grad. Die Zeit 12.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt im Studio für Sie, Bernhard Kempf. Guten Tag. Der Klimawandel wirkt sich auch auf die Weltmeere aus. Noch nie war die Wasseroberfläche so warm wie im vergangenen Jahr. Dazu kommt viel Dreck im Wasser, beispielsweise durch Plastikmüll. Die Ozeane sind also in jedem Fall bedroht, warnt die UNESCO. Darüber beraten ab heute Wissenschaftler und Experten im südfranzösischen Nizza auf einer UN-Ozeankonferenz. Der deutschen Delegation gehört auch der neue Umweltminister Carsten Schneider an. Unser Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallers erklärt, was aus Sicht der Bundesregierung die wichtigsten Punkte auf dieser Konferenz sind.
Deutschland sagt, dass die Meere in keinem guten Zustand sind, weil sie überfischt sind und Plastikmüll ist ein riesiges Problem. Aber ein Abkommen gegen diesen Müll gibt es noch nicht und dafür will sich Deutschland einsetzen. Bundesumweltminister Carsten Schneider sagt, dass die Ozeane uns mit Nahrung versorgen und wir aber dann umgekehrt den Meeren oft nur Plastikmüll zurückgeben. Deutschland pocht deswegen auf gemeinsame Regeln für die Hohe See. Die Hohe See, das ist eine riesige Fläche, fast die Hälfte des Planeten macht sie aus. Das sind Gebiete, die nicht zu einem Staat gehören. Ein anderes großes Thema wird der Tiefseebergbau sein und wie der Name schon sagt, das ist Bergbau sehr tief im Meer, etwa 4000 Meter tief. Da sollen Rohstoffe wie Nickel oder Titan abgebaut werden. US-Präsident Trump möchte das erleichtern, auch in internationalen Gewässern, aber es weiß niemand genau, was das für Menschen, Tiere oder Pflanzen bedeutet und deswegen sagen etwa 30 Länder, auch Deutschland, hier brauchen wir erstmal eine Pause, also erstmal kein Bergbau in der Tiefsee.
In Nizza beraten seit heute Vertreter von 130 Staaten darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können, Gabor Hallers berichtete. Im US-Bundesstaat Kalifornien ist die Stimmung weiter angespannt, denn seitdem die Einwanderungsbehörde ICE gezielt gegen Menschen vorgeht, die sich angeblich illegal im Land aufhalten, gibt es Proteste, die auch immer wieder in Gewalt umschlagen. Das wiederum will US-Präsident Donald Trump unterbinden. Auf seinen Befehl hin haben Nationalgardisten in L.A. Stellung bezogen. In der Innenstadt sind inzwischen Versammlungen verboten. Aus Los Angeles, Andreas Hein.
Mit jeder Stunde wurde die Lage in der Innenstadt von Los Angeles chaotischer. Die Stimmung heizte sich mehr und mehr auf. Zwischendrin knallten Feuerwerkskörper einiger Demonstranten und Tränengasgeschosse. Luftaufnahmen zeigen tausende Demonstranten auf verschiedenen Straßen in Downtown L.A. Vergeblich hatte die Polizei versucht, Menschen daran zu hindern, die Autobahn zu betreten. Demonstranten stürmten über verschiedene Auffahrten den Freeway 101. Der Autoverkehr in der Innenstadt brach zusammen. Bürgermeisterin Karen Bass schildert den Einsatz hunderter Polizisten so. Sie wurden regelrecht überrannt, aber der Freeway konnte zusammen mit der Highway-Polizei nach und nach freigeräumt werden. Es waren ja hunderte Demonstranten auf dem Freeway und tausende drumherum. Der größte Teil der Demonstranten hielt sich friedlich in der Innenstadt auf. Sogar Familien waren darunter, mit Plakaten, Spruchbändern und Flaggen. Sie alle wollten zeigen, wie unzufrieden sie mit der Einwanderungspolitik der Trump-Regierung und den jüngsten Razzien sind. Einige gewaltbereite Demonstranten hatten es auf Robotaxis abgesehen, schlugen deren Scheiben ein und beschmierten sie. Mindestens drei der selbstfahrenden Fahrzeuge standen in Flammen und brannten aus. Bürgermeisterin Karen Bass appelliert, friedlich zu demonstrieren. Wer gewaltsam ist und sich nicht an Gesetze hält, wird festgenommen und muss die Verantwortung übernehmen. Deshalb friedlicher Protest ist geboten. Friedlicher Protest hat Tradition. In den frühen Morgenstunden waren einige hundert Soldaten der Nationalgarde in der Stadt angekommen. Präsident Trump hatte das angeordnet, allerdings gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs. Stattdessen verbunden mit der Aussage, Kalifornien habe die Lage nicht im Griff. Kaliforniens Gouverneur Newsom will, dass die Truppen der Nationalgarde wieder unter seine eigene Kontrolle kommen und hält diesen Einsatz für gesetzeswidrig. In einem offiziellen Schreiben an Verteidigungsminister Hegseth hat er darum gebeten, die Nationalgarde wieder abzuziehen.
Soweit der Bericht aus Los Angeles von Andreas Hein. Höher und immer noch höher drehte die Spirale im Zollstreit zwischen den USA und China. Das ging so bis etwa Mitte Mai. Dann brachte eine erste Verhandlungsrunde zumindest vorübergehend etwas in Spannung. Heute nun gibt's weitere Gespräche und dafür treffen sich Vertreter beider Seiten in London. Von dort berichtet unsere Korrespondentin Franziska Hoppen.
Im April war der Zollstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, zwischen China und den USA, eskaliert. US-Präsident Donald Trump erhöhte die Strafzölle auf chinesische Importe auf insgesamt 145%. Peking reagierte mit Gegenzöllen. Mitte Mai hatten sich zwar beide Länder darauf geeinigt, die Aufschläge für 3 Monate stark zu senken, doch zuletzt warfen sie einander vor, die Gegenseite halte sich nicht an Vereinbarungen. In London, auf neutralem Boden, sollen die Handelsgespräche jetzt weitergehen. Aus China ist dafür Vize-Regierungschef He Lifeng angereist. Die USA entsenden laut US-Präsident Trump unter anderem die Minister für Finanzen Scott Bessent und für Handel Howard Lutnick. Verärgert waren die USA über Chinas Ausfuhrkontrollen auf seltene Erden, die zum Beispiel für die Produktion von Elektromotoren und Sensoren wichtig sind. Die Volksrepublik wiederum kritisiert, dass die USA den Export bestimmter Chips und Technologien nach China eingeschränkt haben. Vor wenigen Tagen hatten die beiden Staatschefs miteinander telefoniert. US-Präsident Trump lobte das aus seiner Sicht gute Gespräch. Auf seinem Online-Netzwerk Truth Social schrieb er nun, das Treffen in London dürfte sehr gut verlaufen. Die britische Regierung derweil dürfte sich über ihre Rolle als Gastgeber freuen, nicht nur um bilaterale Beziehungen zu stärken. Großbritannien versucht nach dem Brexit seine Rolle als internationaler Brückenbauer und Gestalter zu etablieren und die Briten streben selbst einen Handelsvertrag mit den USA an, der aus ihrer Sicht am besten ganz auf Strafzölle verzichtet.
Ein neues Treffen heute im Zollstreit zwischen den USA und China. Aus London berichtete Franziska Hoppen. Newark ist einer von insgesamt drei Flughäfen in New York und ein wichtiger Knotenpunkt für Transatlantikflüge unter anderem nach Europa. Seit Wochen aber macht der Airport Schlagzeilen, weil es ernsthafte Probleme gibt. So ist das Radar- und Funksystem schon mehrmals ausgefallen, wenn auch nur für 1 bis 2 Minuten. Außerdem gibt's auch zu wenige Fluglotsen. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Fiel im Flughafentower von Newark das Radar zur Überwachung des Flugverkehrs aus. Und nicht nur das, auch die Kommunikation mit Flugzeugen war plötzlich nicht mehr möglich. 90 Sekunden herrschte komplette Funkstille. Für die schockierten Fluglotsen im Tower fühlte es sich wie eine Ewigkeit an. Anschließend wurden hunderte Flüge gestrichen und es kam zu massiven Verspätungen. Im Mai gab es weitere Pannen dieser Art. Ende Mai räumte US-Verkehrsminister Sean Duffy ein, Newark ist besonders schlimm, aber längst kein Einzelfall. Unser Flugsicherheitssystem ist veraltet, 25 bis 40 Jahre alt. Außerdem fehlen uns überall in den USA 3000 Fluglotsen. Was anschließend bekannt wurde, war für viele US-Bürger schockierend. Das Flugsicherheitssystem in Newark und an vielen anderen Flughäfen in den USA basiert nicht auf modernen Glasfaserleitungen. Oft werden noch Leitungen aus Kupferdraht genutzt. Zum Teil werden Informationen noch händisch per Floppy Disk ausgetauscht. Auf die Frage des Fernsehsenders PBS, wieso etwas in einer Hightech-Nation wie den USA möglich sei, antwortete der frühere Leiter der US-Luftfahrtbehörde, David Grizzle.
The systems that they are using are the very best systems of the 1980s.
Die Flugsicherheitssysteme, die sie nutzen, sind die allerbesten Systeme, so Grizzle, allerdings die der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Das Problem sieht der Luftfahrtmanager im Beschaffungssystem der US-Regierung. Neue Technologien werden nur alle 40 Jahre angeschafft. Wenn diese dann an Flughäfen landesweit ausgerollt werden, sind meist die Kosten aus dem Ruder gelaufen und die Technologien schon wieder veraltet. Zu den Leidtragenden gehört der ehemalige Fluglotse Jonathan Stewart. Mehr als 20 Jahre lang hat er den Luftverkehr des internationalen Flughafens von Newark überwacht. Doch nach den jüngsten Radarausfällen und einem beinahe Crash zweier Flugzeuge auf der Landebahn haben er und mehrere seiner Kollegen den Job aufgegeben, sagte Stewart dem Wall Street Journal.
Who do you want guiding your aircraft home? Do you want somebody that's well paid, well rested?
Wen möchten Sie als Fluglotsen für Ihren Flug? Jemanden, der gut bezahlt und gut ausgeruht ist? Oder jemanden, der unterbezahlt, überarbeitet und voller Sorgen ist? Der Job des Fluglotsen ist in den USA zwar sehr gut bezahlt, bis zu $300.000 pro Jahr, nicht zuletzt wegen der vielen Überstunden und des hohen Stresslevels. Auch wenn die US-Regierung jetzt eine Einstellungsoffensive angekündigt hat, um 3000 zusätzliche Fluglotsen auszubilden, Jonathan Stewart befürchtet, dass es noch Jahre dauern wird, bis der Personalmangel behoben ist.
This is not McDonald's, all right?
Dies ist nicht McDonald's. Man kann einem Fluglotsen nicht gleich den Luftraum über New York anvertrauen. Vom Klassenzimmer bis zum Tower braucht es 3 Jahre.
Working live traffic in the Newark area.
Seit Jahren hatten die Fluglotsen vergeblich auf veraltete Technik und Personalmangel hingewiesen. Immerhin haben die Pannen am Flughafen Newark nun dazu geführt, dass die Probleme endlich ernst genommen werden.
Soweit aus New York der Bericht von Martin Ganselmeier und hier geht's weiter mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio Sport.
Für die Handballer der Füchse Berlin ist ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen. Sie sind deutscher Meister. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte holen die Füchse den Titel nach Berlin. Das letzte Meisterschaftsspiel haben sie bei den Rhein-Neckar-Löwen zuvor mit 38:33 in Mannheim gewonnen. Nach der Rückkehr nach Berlin wurde hier dann auf einem Schiff auf der Spree feuchtfröhlich gefeiert. RBB 24 Info Radioreporter Jakob Rüger war mittendrin im Trubel.
Um 21.39 Uhr erreichte der Meistertitel offiziell Berlin. Kapitän Max Dari bahnte sich mit dem silbernen, tellerähnlichen Pokal einen Weg durch die dichte, jubelnde Menschenmenge. Über 1000 Fans bereiteten ihren Helden einen würdigen Empfang bei der Meisterparty an der Spree.
Freude pur, die Tränen sind da. geil. Einfach nur geil, was die leisten haben, die Jungs.
Macht so viel Spaß, den zuzugucken, ist einfach der Hammer.
Ich habe so lange auf den Moment gewartet. Jetzt sind wir Meister, ich bin einfach nur glücklich.
Das Größte überhaupt. Deutscher Meister.
Es war ein historischer Tag, der auch bei der Mannschaft Spuren hinterlassen hatte. Nach zahlreichen Kaltgetränken auf der Rückreise hatten viele Spieler beim Feiern auf der Bühne glasige Augen. Abseits von all dem Jubeltrubel stand Geschäftsführer und Macher Bob Hanning mit einem Lächeln im Gesicht.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, kommt es langsam an, was die Mannschaft heute auch geleistet hat, nach dem wirklich schwierigen Spiel. Das nochmal zu kippen, war so das i-Tüpfelchen auf allem. Und natürlich ist es für uns alle ein Riesentraum, der heute in Erfüllung geht.
Doch vorher mussten die Füchse beim letzten Akt gegen die Rhein-Neckar-Löwen leiden. Zwei Drittel des Spiels lief die Mannschaft in Mannheim einem Rückstand hinterher. Am Ende jubelten Spielmacher Nils Lichtlein und Co. über den Sieg im schwersten Ligawettbewerb Europas.
Muss so viele Spiele immer konzentriert dabei sein. Man darf keinen unterschätzen. Egal welcher Tabellenplatz, das sagt überhaupt nichts aus. Und deswegen, ich glaube, ist das mit einer der größten Titel und einer der schwierigsten zu bekommen.
Entsprechend intensiv und ausgelassen feierte die Mannschaft auch mit dem Segen von Bob Hanning.
Also ich sage mal ganz ehrlich, ich bin eher ein bisschen in Sorge, dass sie da alle mit kurzärmeligen Shirts rumlaufen, weil wir am Sonntag noch das Champions-League-Final vorhaben. Aber das kannst du jetzt nicht kontrollieren. Die sollen heute machen, was sie wollen.
Das Champions-League-Final vor am nächsten Wochenende war in diesem Moment ganz weit weg. Berlin erlebte eine lange, rauschende Füchse-Partynacht.
Die Nummer 1 im Handballland, die Füchse Berlin. Und kurz noch zum Fußball. Claudio Ranieri soll neuer Nationaltrainer Italiens werden, laut der italienischen Sportzeitung Gazzetta. Dello Sport hat der 73-Jährige die Genehmigung seines bisherigen Clubs AS Rom erhalten, zum Verband zu wechseln. Er soll Nachfolger von Luciano Spalletti werden. Und soweit der Sport mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. In den nächsten 12 Minuten geht es nach New York. Ich bin Tina Witte. Sicherlich kennen Sie Chinatown in Manhattan oder Little Italy, aber haben Sie schon mal von Little Germany gehört? 1880 machten Deutsche und ihre Nachkommen in New York City tatsächlich ein Viertel der Bevölkerung aus. Im East Village kann man noch heute diese deutsche Geschichte aufspüren. Antje Passenheim hat sich auf Spurensuche nach einer fast verschwundenen Welt begeben.
What comes to mind?
Beer, exactly.
Natürlich, Bier. Daran denken die Amerikaner, wenn sie an Deutschland denken. In New York auch zu Recht, erklärt der gebürtige Münsteraner Julian Woloch und zeigt auf ein tiefrotes Gasthaus im Süden Manhattans.
This was the first German brewery in New York, Peter Dörger Brewery.
1876 war es das erste deutsche Brauhaus von New York. Die Peter-Dölger-Brauerei mit der großen Bierhalle hat danach viele deutsche Namen gehabt.
Kerns Bierhall, Schulzes Bierhall, Fritzes Bierhall.
Lange bevor sie in den 1980er Jahren zum kultigen Drag-Club Pyramid wurde. Viele Spuren führen zurück in die Zeit, in der das heutige East Village noch klein Deutschland war, sagt Künstler und Stadthistoriker
Woloch.
Zum Beispiel die Ottendorfer Library mit dem Schriftzug Freie Bibliothek, Lesehalle.
Das ist die allererste deutschsprachige Bibliothek, war aber auch die allererste Public Library hier in Manhattan.
Dort entstand auch die deutschsprachige New Yorker Staatszeitung, eine der ersten Zeitungen in den USA, deren Chefredakteur 1968 der Comedian Herbert Feuerstein war und die es online bis heute gibt. Das rote Gebäude mit den Terrakotta-Büsten wurde der älteste Zweig der New Yorker Stadtbibliothek, der Public Library.
Und daneben ist die, hier steht es auch dann, Deutsches Dispensary, eine Klinik für die Armen, wo alle Ärzte halt eben auch deutschsprachig waren.
Damals war New York nach Berlin und Wien die Großstadt mit den meisten deutschsprachigen Menschen.
Und im Unterschied zu anderen Migrationsgruppen schafften sie ein ganzes Netzwerk auf Deutsch. Also es gab deutsche Krankenhäuser, deutsche Zeitungen, deutsche Bibliotheken, all diese Sachen, die man noch sehen kann, deutsche Schützenvereine.
Oder den Aschenbrödel-Kulturclub, später das La Mama-Theater, durch das übrigens Filmstar Robert De Niro schon als Kind rumlief, weil seine Eltern dort arbeiteten. Als Autor zahlreicher Comics hat Münsteraner Woloch schon viele Stories in Manhattan ausgegraben. Auf einem künstlerischen Faltplan machen er und der Schweizer Illustrator Simon Kiener nun einen Teil wieder sichtbar, der New York geprägt hat wie kaum ein anderer. Little Germany wuchs nach der gescheiterten Märzrevolution 1848 auf 150.000 deutsche Einwanderer. Kleindeutschland wurde das erste ethnische Viertel in New York, vor Little Italy oder Chinatown. Seine Spuren locken längst nicht nur die Germans an. 41 Millionen US-Bürger haben deutsche Wurzeln, etwa der New Yorker Anthony Swartek.
Living in New York, I'm
hier in New York fasziniert es mich, wenn ich über deutsche Wurzeln stolpere. Ob das jetzt die vielen Namen an Straßen oder Gebäuden sind oder Geschichten, ich lerne sehr gerne etwas über die Erfahrungen deutscher Einwanderer hier.
I'm always interested to learn about the German immigrant experience.
Kleindeutschland wurde nicht sehr alt. Im Juni 1904 besiegelte ein Schiffsunglück das Schicksal des Viertels. Ein Sonntagsschulausflug auf einem Dampfer endete in einer Tragödie. Beim Untergang der General Slocum im East River starben über 1000 Menschen, die meisten aus Little Germany.
Ein Feuer brach aus und dass es keine Rettungsboote, keine Rettungsjacken und so weiter gab und die Leute konnten damals auch nicht schwimmen, sind über 1000 Leute gestorben, hauptsächlich Frauen und Kinder.
Nur 321 Passagiere überlebten. Sie und die Angehörigen der Opfer hielten die Erinnerung in diesem Viertel nicht mehr aus. Die meisten zogen fort. Kleindeutschland in Manhattan löste sich auf. Doch in der Erinnerung der New Yorker ist es bis heute lebendig.
In New York gibt es etwa 60.000 Hunde. Am beliebtesten ist dabei die französische Bulldogge. Bei so viel Hundeliebe gibt es natürlich auch ein Museum, in dem Zweibeiner zum Beispiel auch testen können, welchem Vierbeiner sie eigentlich am ähnlichsten sehen. Charlotte Voss hat das Hundemuseum besucht.
They like matching dog.
Die Studentinnen Nozigo und Anna stehen lachend vor einer interaktiven Digitalwand, lassen ihre Gesichter fotografieren und mittels künstlicher Intelligenz wird analog dazu der vermeintlich passende Vierbeiner gesucht. Bei Anna, groß, schlank, schmales Gesicht, ist es Slugi, arabischer Windhund.
Slug?
So. Auch Ellen Fauci liebt diese Maschine. Der Kurator des Museums hat sie schon ein paar Mal fotografieren lassen und immer lautet sein Match.
French Bulldog.
Mit der französischen Bulldogge liegt Ellen laut dem Dachverband der Rassehundezüchter, dem American Kennel Club, voll im Trend. Seit einem Jahr führt sie das Ranking der beliebtesten Hunde an und hat den Labrador nach 30 Jahren vom Thron gestoßen.
And much of that comes from New York, very popular here.
Das liegt vor allem an New York, wo die französische Bulldogge sehr beliebt ist. Die Rasse wurde aus der größeren Bulldogge gezüchtet, um ein Schoßhund zu sein. Mit der Größe eines Terriers und der Veranlagung der Bulldogge, also nicht so aktiv. Und diese Kombination funktioniert sehr gut in einer Einzimmerwohnung in Manhattan. In New York leben rund 8 Millionen Menschen. Dazu kommen 600.000 Hunde, zumindest offiziell. Ellen, der selbst 2 Cocker Spaniel hat, Gemma und Marzi, liebt Manhattans Hunde. Also die, die richtig Downtown leben.
Und Dogs in Manhattan, it's interesting, they're fairly well behaved. They're pretty used to going up and down elevators.
Nun, Hunde in Manhattan sind ziemlich gut erzogen. Sie sind daran gewöhnt, Fahrstühle und Rolltreppen hinauf und hinunter zu fahren und ihr Geschäft an den richtigen Stellen zu verrichten, damit es dann aufgehoben wird. Sie sind daran gewöhnt, dass es viel Gedränge gibt. Und dann fällt ihm noch etwas ein und seine Stimme verändert sich hörbar.
But another thing I noticed about in New York, dogs see other dogs.
Was mir in New York aber auch aufgefallen ist, Hunde sehen andere Hunde. Es kann ein Meer von Menschen sein. Wenn auf der anderen Straße aber ein anderer Hund ist, dann sehen sie das auch.
when there's another dog across the street, that's what they're looking at.
Seit 40 Jahren gibt es das Museum, das zum AKC gehört. Seit 5 Jahren ist es an der 40. Straße unweit der Grand Central Station. Pro Jahr finden 35.000 bis 40.000 Menschen ihren Weg hierher. Sie laufen vorbei an Hundepostern, Hundeporträts, umrunden mit den Treppen eine mehr als 10 Meter hohe Glasvitrine voller Hundefiguren. Im ersten Stock hat Alan eine Ausstellung rund um den Terrier zusammengestellt. Eine Ausstellung hat ihm aber besonders viel Spaß gemacht, die über die New Yorker Polizeihunde, die meistens als Spürhunde eingesetzt werden. Sie haben herausgefunden, dass bestimmte Hunde, zum Beispiel Schäferhunde, sehr gut als Spürhunde geeignet sind. Aber sie haben auch herausgefunden, dass Hunde mit aufgestellten Ohren in engeren Räumen, auf Bahnhöfen oder Flughäfen, einschüchternder wirken als Hunde, die ihre Ohren gerade nach unten halten. Daher fühlen sich die Menschen in der Nähe von einem Beagle oder einem Spaniel wohler. Was Alans Fellkinder machen, verfolgt er per App. Der Dogwalker, der mit den beiden um den Block geht, schickt täglich ein Beweisfoto, bei Sonne wie bei Regen. Dieser hat auch gerade Megan ins Museum getrieben. Die New Yorker lieben ihre Hunde, auch wenn man denken würde, oh, was für ein schrecklicher Ort, wie unangenehm für alle, einen Hund in einer Wohnung zu haben. Aber meine Nichte war eine Dogwalkerin und die New Yorker lieben ihre Hunde. Sie sind klug, halten einen aus Schwierigkeiten heraus, haben ein gutes Gehör und sie bellen, wenn Gefahr droht. Die besten Freunde, die man haben kann.
The best friend you could have.
Übrigens, die bei den Deutschen sehr beliebten Golden Doodles und Labradoodles listete AKC nicht. Es seien Designerhunde, heißt es, ein Mix aus zwei Rassen, ohne standardisiertes Aussehen.
Und noch etwas, das in New York sehr beliebt ist, Pickleball. Im dicht besiedelten Manhattan sind die Pickleball-Plätze nicht mehr wegzudenken. Doch was ist Pickleball überhaupt und wieso ist es so beliebt? Mehr von Charlotte Voss.
Sobald die Sonne aufgeht, beginnt auf den Pickleballplätzen New Yorks der Spielbetrieb mit dem verräterischen Pop-Pop. An der 6th Avenue in Manhattan ersetzen die Spielfelder inzwischen den großen Basketballplatz. Jack Dixon ist Pickleball-Trainer und kommt immer extra früh. Denn die öffentlichen Plätze sind kostenlos und deshalb besonders begehrt. Heute früh sehe es aber gut aus, freut er sich. Da ist noch ein Platz, großartig. Normalerweise ist es schwer, etwas zu bekommen, so voll ist es. Innerhalb weniger Minuten baut er sein Netz auf, was übrigens etwas niedriger als beim Tennis ist. Seit einigen Monaten trainiert er hier Hub, der vorher weder Tennis noch Badminton gespielt hat. Hub ist einer von tausenden New Yorkern, die die Pickleball-Euphorie erwischt hat. Wenn du hier ankommst, triffst du immer viele Leute. Du musst in keinem Club sein, sondern kannst einfach dein Netz aufbauen und los geht's. Die öffentlichen Plätze sind extrem kommunikativ. Wenn es voll ist, wird das Einzel kurzerhand zum Doppel aufgestockt und Fremde spielen mit Fremden. Pickleball ist ein Mix aus Tennis, Tischtennis und Badminton. Gespielt wird mit kleineren Schlägern als beim Tennis und der Ball ist aus Plastik und nicht aus Filz. Allerdings springt er auch nicht so weit. Auch Jack hat 20 Jahre lang Tennis gespielt, bevor er mit Pickleball angefangen hat. Die beiden Sportarten konkurrieren inzwischen. Pickleball erobert einige Tennisplätze. Es kommt zum Wettstreit um Spielflächen, Spielzeiten und Ressourcen. Inzwischen gibt es mehr als 400 Anlagen mit insgesamt rund 1400 Plätzen in New York. Eine der größten Anlagen der Stadt ist die im Central Park. 14 Felder auf kleiner Fläche, perfekt für das dicht besiedelte Manhattan. Hier muss man allerdings bezahlen bis zu 110 Euro pro Stunde. Umgeben vom Park und den Hochhäusern steht auch Susan Barnes im Tennisdress auf dem kleinen Platz, auf dem Spieler weniger rennen müssen. Das schont die Gelenke und macht den Sport für alle Altersgruppen attraktiv. Die 60-jährige Susan hat jahrelang Tennis gespielt und irgendwann damit aufgehört. Ich spiele mit meiner Tochter, aber auch mit Älteren. Es ist zugänglicher als Tennis und es macht so viel Spaß. Ich muss es echt sagen, ich bin süchtig. Ich liebe es. Pickleball gibt es schon seit den 60er Jahren, doch richtig bekannt geworden ist es erst in den vergangenen beiden Jahren. Es gilt als die am schnellsten wachsende Sportart in New York City. Jack hat schon mehr als 360 Schüler trainiert. Die meisten von ihnen sind wie Hub ganz begeistert.
Really great way to start your morning.
Morgens hier Pickleball zu spielen, das macht einfach glücklich.
You're just happier throughout the day, right? And I just like that.
Sagt Hub, packt seine Sachen und geht nach Hause, um dann schnell weiter ins Büro zu gehen.
Das war unterwegs. Mein Name ist Tina Witte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Michendorf und Dreieck Potsdam. 10 Minuten plus an einer Baustelle. Westlicher A10 Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben Stau in einer Baustelle plus 30 Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest 30 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen noch bis morgen früh Sperrungen rund um den Blücherplatz. Betroffen sind unter anderem Blücher und Sossener Straße, Tempelhof und Waterloo-Ufer sowie Gitschiner Straße. Westend, die Preußenallee ist zwischen Marathon und Badenallee bis zum Abend in beiden Richtungen gesperrt. Der Grund ist ein Straßenfest.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12.30 Uhr mit Birgit Röhricht. Vertreter von 130 Staaten beraten seit heute in Nizza darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können. Bei der UN-Ozeankonferenz wollen sich mehrere Länder dafür einsetzen, dass Meergebiete auf hoher See zu Schutzzonen erklärt werden. Außerdem soll es darum gehen, Plastikmüll in den Meeren zu verringern und einen Stopp des Tiefseebergbaus durchzusetzen. Bundesumweltminister Schneider fordert die Staatengemeinschaft auf, mehr für das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt zu tun. Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Junge Menschen radikalisierten sich zunehmend, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Ronald Lessig.
Nach den Worten des Ministers verzeichnen die Sicherheitsbehörden diesen Trend in der rechtsextremen Szene, aber auch unter Linksextremisten und jungen Islamisten. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Morgen will Dobrindt den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorstellen.
In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Sie hoffen damit, die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei zu beenden. Die Bürgermeisterin der Stadt warf US-Präsident Trump vor, durch die Entsendung von Nationalgardisten die Krawalle weiter angefacht zu haben. In der Stadt gibt es seit Tagen Proteste gegen Trumps Migrationspolitik. Dabei kam es zu Razzien und zahlreichen Festnahmen. Die Ukraine ist in der Nacht erneut Ziel massiver russischer Luftangriffe gewesen. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 480 Drohnen und 20 Marschflugkörper abgefeuert. Über Opfer ist nichts bekannt. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Es ist der größte Angriff dieser Art seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor mehr als 3 Jahren. Im Fokus stand dabei die westukrainische Region Rivne und die Hauptstadt Kiew. Angesichts des massiven Angriffs sei es unmöglich, alle Drohnen und Raketen abzufangen. Ein Hauptziel sei demnach ein Militärflugplatz gewesen, gibt ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe an.
In Berlin und Brandenburg laden heute rund 60 Mühlen zum Besuch ein. Anlass ist der Deutsche Mühlentag, der traditionell am Pfingstmontag gefeiert wird. Brandenburgs Kulturministerin Schüle hob die Bedeutung der Mühlen hervor. Sie hätten jahrhundertelang die wirtschaftliche Entwicklung im Land geprägt. An vielen Orten haben Ehrenamtliche für heute um die Mühlen herum Feste und Märkte organisiert. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute teils Sonne, teils Wolken, einzelne Schauer oder Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin Dahlem 13 Grad, Fürstenwalde 16. Wolken, viele Wolken von Nordwesten, Regen, Schauer oder Gewitter 17 bis 21 Grad. Die Zeit 12.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Wie klingen Berlin und Brandenburg? So? Und so?
Was für ein verrücktes Leben. Ich renn von Tag zu Tag, muss aufpassen, nicht hinzufallen. Letztes Mal.
Und so. All diese Klänge begegnen Ihnen gleich nochmal in diesem Kulturspezial zu Pfingsten. Hallo, ich bin Anna Patacek und dann erfahren Sie auch, wer hinter dieser Musik steckt, denn darum geht es bis zu den nächsten Nachrichten. Wer macht den Sound von Berlin und Brandenburg? Wir sind damit Teil der RBB-Sommeraktion Berlin Sounds, die Stadt und ihre Musik. Und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal auf berlin-sounds.de vorbei. Da finden Sie alle Infos zum Programm, zu den Konzerten, Events, Musikdokus und Talks. Instrumente, Technik, Studio, das passende Equipment brauchen Musikerinnen und Musiker, damit überhaupt erst was entstehen kann. Dafür sind wiederum andere Menschen verantwortlich und die stellen wir Ihnen nun vor. Zum Beispiel die, Achtung, Zupfinstrumentenmacher-Meisterin. Ja, so lautet der offizielle Titel, man kann aber auch sagen Gitarrenbaumeisterin. Wer ein hochwertiges Instrument möchte, kann zum Beispiel zu Angela Waldner in Berlin-Prenzlauer Berg gehen und unsere Reporterin Magdalena Bienert hat sie besucht.
Hallo.
Hallo.
Einfach hier rechts rein?
Ja, gehen Sie.
Da sind wir direkt so. in der Werkstatt, sehe ich offensichtlich. Ebenerdig?
Also genau, das ist mein Hauptwerkstattraum, da halte ich mich die meiste Zeit auf. Hier mache ich alles, was mit Handwerkszeugen zu tun ist. Hier baue ich meine Gitarren auf, traditionelle Konzertgitarren.
Also es gibt zwei Werkbänke hier, eine an der Wand, wo auch die ganzen Sägen, Hobel und sowas alles zu sehen sind.
Stemmeisen, ja. Messwerkzeuge, Bohrer.
Wir sehen jetzt so einen aufgeschnittenen halben Korpus sozusagen eingespannt. Was ist das für ein Holz? Das ist so ein dunkles Holz.
Das ist Palisander. Mhm. Also Palisander ist ein typisches Holz für Gitarren.
Was ist das Faszinierende an einer Gitarre? Es gibt ja unzählige tolle Instrumente, die man bauen könnte.
Also ich habe mich auf die Gitarre verlegt. Zum einen finde ich die Konstruktion, die sehr filigran ist, sehr schön. Und dann fand ich das Spannende, dass die Konzertgitarre anders als Streichinstrumente, die Geige zum Beispiel, noch nicht fertig entwickelt ist. Sie ist auch so von der Ausdruckskraft und technischer Ausgereiftheit ist die noch nicht am Endpunkt.
Spielen Sie selber auch Gitarre?
Ich spiele auch Gitarre. Ich komme ursprünglich aber von der Zither. Ich komme ja aus dem Allgäu.
Und sind seit 2002 in Berlin gelandet?
Als ich nach Berlin kam, war die Gitarrenszene hier sehr klein. Mhm. Aber ich wusste von einem Kollegen, der aus Berlin kommt, dass hier ein Platz für einen Gitarrenbauer ist. Also gab es zu der Zeit nicht viel. Mhm. Das hat sich mittlerweile geändert. Ja, und bin auch jetzt seit über 20 Jahren hier im Kiez, im Prenzlauer Berg. Und als ich startete, war das eine ziemliche Seltenheit und eher exotisch, was auch auf Interesse stieß. Mhm. Mittlerweile hat sich das geändert. Es gibt etliche Gitarrenbauerinnen und das finde ich auch schön. Und jetzt wollen Sie mal was hören. Ich habe gerade überhaupt keine Nägel, das ist immer etwas schwierig.
Wie viele Gitarren verlassen denn hier so im Jahr die Werkstatt?
Das sind gar nicht so viele. Es ist schon relativ lange, also relativ viele Stunden, die ich dabei bin. Und im letzten Jahr waren es 5.
Damit wir es einmal ausgesprochen haben, was muss ich mitbringen? Was kostet die Einsteigervariante?
Mein Modellkonzert, das ist das älteste, das ist so ab 10.500 Euro zu haben.
Es ist ja doch auch irgendwie als selbstständige Gitarrenbaumeisterin ein bisschen auch ein einsamer Job, oder?
Doch, das ist durchaus so.
Haben Sie Musik an, Podcasts oder hängen Sie Ihren Gedanken nach?
Das ist unterschiedlich. Also die Gefahr ist schon da, dass man den Gedanken sehr nachhängt. Ich höre auch relativ viel Radio oder manchmal auch Musik, aber sehr oft auch nichts, weil ich auch die Geräusche schön finde, die hier bei der Arbeit entstehen. Ich habe hier jetzt die Randeinlagen, das hobel ich jetzt bündig.
So, ich glaube, das ist jetzt mein Moment, an dem ich mich zurückziehe, weil das ist auch körperlich ein bisschen anstrengend, so sieht es zumindest auch aus. Spannende Einblicke aus dem Leben einer Gitarrenbaumeisterin.
An der Werkbank von Gitarrenbaumeisterin Angela Waldner. Sie hören RBB24 Inforadio Kulturspezial mit Sounds aus Berlin und Brandenburg. Und jetzt geht es zu einem anderen Spezialisten für Instrumente. RBB-Reporterin Elke Bader hat einem Metallblasinstrumentenbauer in Frankfurt-Oder über die Schulter geschaut.
Hier werden eben die kleinen spitzen Beulen mit speziellen Hämmern. Tick, tick, tick.
Mit einem kleinen Metallhämmerchen schlägt Instrumentenbauer Christian Dobberstein aus einem alten Flügelhorn die Beulen raus. Beschädigte Instrumente werden bei Dobbersteins wieder fit gemacht.
So kleine Beulen haben keinen großen Einfluss, aber wenn die mehr als ein Drittel der Rohrwandung einengen, kann es schon einen Einfluss haben.
Präzise muss jeder Handgriff sitzen. Nur so klingt auch ein altes Instrument wieder gut. Darauf hat sich der traditionsreiche Familienbetrieb Dobberstein spezialisiert, erklärt Christian.
Wir beschäftigen uns mit historischen Nachbauten, also dem Instrumentarium des 18., 19. Jahrhunderts, Naturtrompeten, also ventillose Trompeten, Trompeten mit Klappen, die es also vor der Erfindung der Ventile gab.
Die älteste Naturtrompete, die Dobbersteins besitzen, ist 300 Jahre alt. Christian holt eine Kopie aus der Vitrine und spielt spontan ein paar Töne darauf.
Ja, sie klingt, salopp formuliert, etwas urwüchsiger. Nicht so strahlend, nicht so pompös wie ein modernes Instrument.
Auf einer Naturtrompete blasen, das ist selbst für den geübten Instrumentenbauer gar nicht so einfach. Insbesondere Barocktrompeten wurden in der sogenannten Klarinlage gespielt, erklärt Christian Dobberstein.
In dieser Höhe liegen die Naturtöne so eng beieinander, dass man quasi chromatisch spielen kann. Das war also nur wenigen vorbehalten. Trompeter waren damals sehr geschätzte, besonders ausgebildete Leute, auf die zum Beispiel im Kriegsfall auch nicht geschossen wurde, weil die einfach zu teuer waren in der Ausbildung, zu begrenzt in der Verfügbarkeit.
Die Trompeten oft aus Silber und die teuer ausgebildeten Trompeter waren für die damaligen Herrscher Wertanlagen, erzählt der Instrumentenbauer. Naturtrompeten und Naturhörner werden heutzutage noch von Jägern eingesetzt. Mit ihren Jagdhörnern blasen Jäger so wichtige Signale wie dieses. Re-tot heißt dieses Signal. Mit den Naturtönen eines Jagdhorns können sich Jäger über weite Strecken hinweg in der Natur verständigen, erklärt der Fachmann.
Wenn es eben heißt, Gefahr, Treiber in den Kessel oder was auch immer, das Ding müssen sie hören. Selbst moderne Funkgeräte, Handys sind mit gewissen Unzulänglichkeiten behaftet. Das Ding funktioniert immer.
Schon im späten Mittelalter war das Naturhorn ein bewährtes Kommunikationsinstrument. Es wurde aus Büffel oder Stierhorn gefertigt. Nachtwächter haben darauf geblasen, wenn es zum Beispiel plötzlich in der Nacht gebrannt hat. Und das klang so.
Also wenn das Horn geblasen wird, dann war Alarm. Es gab keine Zeichen, irgendwie Signale mit Unterbrechung. Es wurde einfach reingeblasen und dann wussten die Leute, oh.
Erzählt der heutige Nachtwächter und Stadtführer in Storkow, Detlef Nutsch. Im traditionellen Nachtwächterumhang und einer Laterne in der Hand erzählt Detlef Nutsch heute den Touristen Geschichten aus der Zeit, in der Nachtwächter bei ihrem Rundgang die Menschen mit ihren Liedern informiert haben.
Hört ihr Leute und lasst euch sagen. Unsere Uhr hat 9 geschlagen. Da fahren die Leute sozusagen live, wie damals im Mittelalter halt das Leben war.
Ja, und wenn das Horn des Nachtwächters da mal schief klingt, dann könnte er zu den Spezialisten Hartmut und Christian Dobberstein in Frankfurt oder. Auch ein anderer Mann hat ein ganz feines Ohr und viel Erfahrung. Klavierstämmer Bernhard Fahrenholz stimmt in Berlin und Umgebung pro Jahr die Klaviere von rund 1200 Kundinnen und Kunden, sagt er. Und hinzu kommen die 170 Klaviere und Flügel, die er an der Musikhochschule Hans Eisler betreut. Kulturreporterin Barbara Behrendt hat ihn bei seiner Arbeit an der Hochschule begleitet.
Ein großer Konzertsaal im ehemaligen Marstall neben dem Berliner Schloss, 8 Uhr morgens.
Das ist der Krönungskutschensaal.
Und der Konzertflügel, den bin ich gerade noch am Bearbeiten. Der funktionierte gar nicht richtig.
Wie jeden Morgen stimmt Bernhard Fahrenholz von 7 bis 10 Uhr hier und im zweiten Gebäude der Musikhochschule Hans Eisler mit seinem Mitarbeiter die rund 170 Klaviere und Flügel, bevor er zu Privatkundinnen und Kunden weiterzieht. Pro Vormittag schafft er 3 Instrumente, seit über 30 Jahren. Was ist also los mit dem Flügel im Krönungskutschensaal?
Da war eine Büroklammer reingefallen. Und die war so unglücklich reingefallen, dass es zwischen die Mechanik kam und dann hat es nicht mehr funktioniert. Kleinigkeiten können da so einen ganzen Flügel lahmlegen. Das ist krass.
Eine Büroklammer im Flügel. Das passiert nur, wenn Dinge auf dem Instrument abgelegt werden. Und das kann der Klavierstimmer nun gar nicht leiden.
Dass die Instrumente als Ablage benutzt werden, ist natürlich ein Skandal. Das machen die aber immer so.
Bernhard Fahrenholz behandelt seine Instrumente äußerst sorgsam. Weil die Flügel hier so viele Stunden benutzt werden und täglich Konzerte stattfinden, werden sie alle paar Tage gestimmt und gesäubert. Wie oft ein Klavier gestimmt werden muss, hängt also von der Nutzung ab und vom Standort.
In der dritten Etage im Altbau in der Stadt verstimmt sich ein Klavier viel weniger als zum Beispiel in Schlachtensee am Wasser. In Schlachtensee am Wasser, da ist es im Sommer super feucht und im Winter genauso trocken wie in der Stadt. Und diese Differenz macht eben diese starke Verstimmung aus.
Aber auch der Klavierstimmer hat seinen Anteil. Bei optimalem Klima und ohne Dauereinsatz, so Fahrenholz, können seine Stimmungen mehrere Jahre halten. Umso älter das Instrument, umso schwieriger wird es allerdings. An der Hochschule werden die Flügel mit etwa 60 Jahren ausgemustert. Ein Lieblingsinstrument hat Fahrenholz hier nicht. Aber auseinanderhalten kann er alle 170, sagt er.
Die werden ja von Hand hergestellt. Jeder hat eine eigene Handschrift. Also jeder Mensch ist unterschiedlich und jedes Klavier ist auch unterschiedlich. Deswegen sage ich immer gerne, ein Klavier ist auch nur ein Mensch.
Bernhard Fahrenholz ist selbst Musiker. Er spielt seit Kindestagen Cello, Trompete und Posaune. Doch Musik studieren wollte er nicht, sondern lieber sein handwerkliches Talent mit der Liebe zur Musik zusammenbringen. Er ließ sich zum Klavierbauer ausbilden und leitete jahrzehntelang die Firma Göke und Fahrenholz mit seinem Kollegen Christophorus Göke. Zu Jahresbeginn hat er seine alleinige Firma Meisterstimmungen gegründet. Was definiert für ihn, der seit 45 Jahren Klaviere stimmt, einen schönen Klang?
Schön ist das, was in den Musikern leuchtende Augen erzeugt. Die schreiben mir eine Nachricht und bedanken sich. Genau davon lebe ich. Das macht die Lust an meiner Arbeit aus.
Konkreter wird er, wenn er am Flügel sitzt und zu stimmen beginnt, ohne Stimminstrument.
Weil ein Stimmgerät eine Stimmung nicht beurteilen kann. Das kann nur Frequenzen messen. Das kann nur sagen, der Ton hat eine Frequenz von so und so viel Hertz. Das kann nicht sagen, das klingt jetzt so schöner als so. Das muss ich als Stimmer beurteilen.
Seine Klaviere stimmt er auf 442 bis 443 Hertz. Danach kommt es zur sagenumwobenen Temperatur, dem speziellen Charakteristikum jedes Klavierstimmers.
Temperiert stimmen heißt ausgleichen, so dass es halt optimal klingt. Also Quinten, Quarten, Terzen, Sechsten, Oktaven. Beim Stimmgerät stimmt die Oktave, aber bei mir nicht. Das heißt, ich stimme die Oktaven ein bisschen unrein, so dass keiner hört. Dass ich das selber auch nicht höre. Aber in der Summe wird das dann optimal. Ja, man muss unrein stimmen, aber wie man unrein stimmt, das ist das Geheimnis.
Sein Rat an alle Musikerinnen und Musiker, sich aufs eigene Gehör verlassen und nicht auf Stimmgeräte.
So, jetzt müsste aber auch alles stimmen, oder? Vorher wurden die Instrumente gebaut, restauriert. Jetzt kann es doch losgehen mit dem Musikmachen in unserem Kulturspezial zu Sounds aus Berlin und Brandenburg. Aber es gibt ja auch noch mehr Menschen quasi hinter den Kulissen. Zum Beispiel, wenn es um Aufnahmen geht. Musikproduzent Siegbert Himpel hat mit sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern in der Region zusammengearbeitet. Das wurde klar, als er sich mit unserer rbb24-Reporterin Aline Anders Lepsch in seinem Studio in Kolkwitz, westlich von Cottbus im Spree-Neiße-Kreis, getroffen hat.
Ja, Klassik und immer instrumental. Ach hier, Jazz. Das haben wir hier auch auf jeden Fall mit dem Flügel.
Auf der Suche nach den Klängen, die ihn in den vergangenen Jahren begleitet haben. Da kann Siegbert Himpel so einiges rauskramen. Und mit den Tönen kommen auch die Erinnerungen.
Da sollten wir erstmal nur ein Demo machen und dann kam die hier mit ihrer Berliner Band, also das ist ja ein Trio, und das lief dann so gut, da hat sie in einem Abend alle 7, 8 Nummern aufgenommen, hintereinander weg. Wir haben so einen Haufen Zeug, also über die Jahre. aber auch viel, Sanja hat ja auch viel geschrieben, sag ich mal so, also Songs.
Sunny, das ist Susanne, Siegberts Frau. Gemeinsam sind sie Sunwood Records, Sunny und Siggi, wie sie alle nennen. Die Musik hat die beiden schon früh verbunden.
Wir waren ja früher noch bei diesem Pop-Trio GES damals. Und wo wir unsere Zwillinge bekommen haben, ist das mit dem Touren natürlich dann ausgefallen. Nicht? Aber dann haben wir nebenbei jetzt praktisch mal diese ganze Studiosache aufgebaut.
Gelernt hat der gebürtige Lausitzer Fernmeldemechaniker. Also auch schon was mit Elektronik.
Das Interesse, sag ich mal, zu dieser Studioarbeit war eigentlich schon immer ein bisschen. Dann ist das später gekippt, irgendwann Anfang der 70er, dass man dann, sag ich mal, die Musik zum Hauptthema gemacht hat.
In Dresden hat Siggi extra Tonsatz und Gehörbildung studiert und in Weimar Komposition. Mit den ersten kleinen Produktionen kam nicht viel Geld rein. Die ersten regionalen Kooperationen sind aber gestartet.
Also wir haben dann verschiedene Genre bedient, ob das jetzt in der Pop-Richtung war oder in den 90ern wurden ja auch noch CDs gemacht, also Blasmusik. Orchester hier aus der ganzen Region, also wir haben relativ viel für die Region, sag ich mal, gearbeitet.
Auch der Lausitzer Musiknachwuchs bekam seine Chance in Siggis Studio.
Ja, wir hatten mal so eine Partnerschaft mit dem Steinhaus in Bautzen und die haben immer, ich sag mal, Bandwettbewerbe gemacht. Und da hatten wir dann immer den Sieger für eine Studioaufnahme. Und das war dann immer interessant, da waren gute Bands dabei, muss man wirklich sagen. Unter anderem auch Just, also die jetzige Silbermond-Band. Und die hat man damals dann auch hier 2,5 oder so gewesen. Da waren die noch nicht Silbermond, waren aber schon, muss ich sagen, sehr gut. Die Steffi hat das durch, eben mal durchgesungen, fertig. Ohne irgendwelche Schnitte. Richtig, da war die, habe ich schon gesagt, Alter, nicht schlecht. Zur Buga haben wir dann mal im Theater aufgenommen, Carmina Burana. Perkussionsgruppe vom Theater, die auf der Bühne und der ganze Chor war im Zuschauerraum. Sowas war eigentlich ein Highlight. Genauso wie Kindermusiker betreuen wir auch seit über 35 Jahren oder so.
Die Varianz in den Genres, die er bedient, wünscht er sich manchmal auch ein bisschen mehr in der Musik. Also laute und leise Töne.
Das macht ja eigentlich die Musik aus, nicht?
Wie zum Schluss alles zusammenspielt, kann Siggi entscheiden. Und auch das bringt so den gewissen Reiz für den Job.
Ja, du hast es eigentlich komplett in der Hand. Man sagt sich vorher, es sollte vielleicht in die Richtung gehen, nicht? Aber im Prinzip hast du es eigentlich als Bearbeiter oder Arrangeur völlig in der Hand.
Ganz in Ruhe bastelt er und probiert aus, bis alles sitzt. Also zumindest für den Moment.
Ich bin eigentlich immer unzufrieden, muss ich sagen. Also größtenteils. Es gibt wenig Sachen, wo du sagst, okay, das ist okay. Denkst dann immer, ja, hier hört es aber damals. Manche Sachen finde ich auf immer jetzt, wenn ich alte Sachen höre, ganz gut. Denke ich, das hast ja damals schon manchmal besser gemischt wie heute, obwohl du heute bessere Möglichkeiten hast.
Manchmal braucht es aber auch einfach nur ein wenig Abstand.
Du merkst natürlich, wenn du jetzt ein paar Stunden das machst, du musst dann mal pausieren. Ohren sind zu, denn du hörst dann schlecht. Ich bin ein Fahrradfahrer. Eine 2 Stunden oder so, danach ist alles wie neu.
Für ihn gibt's nichts, was er lieber täte.
Also müsste ich richtig lange überlegen. Das ist alles sehr schön, finde ich. Darf weiter klingen.
Musikproduzent Siggi Himpel in unserem Kulturspezial zu Pfingsten. Alle Porträts und Reportagen können Sie übrigens auch nachhören auf rbb24inforadio.de oder in der ARD Audiothek. Berlin war schon immer eine der wichtigsten Städte für Musik in Deutschland, auch was Popmusik angeht. In Spätis, in Clubs, in Konzerthallen, überall hört man das, was gerade bei jungen Menschen angesagt ist. Und vieles davon wird auch hier produziert. Einer der spannendsten jungen Produzenten der Stadt ist Moritz Dauner. Er arbeitet mit Berliner Newcomer-Größen wie Chiago oder Zartmann zusammen. Und unser Kulturreporter Jakob Bauer hat ihn besucht.
Im Kreuzberger Homestudio von Moritz Dauner stehen Gitarren, Keyboards, ein PC und
ein paar Nummer 1 Chart Awards rum.
Denn auch wenn Moritz Dauner auf der Straße eigentlich nie erkannt wird, war er schon an 6 Nummer 1 Singles oder Alben in den deutschen Charts beteiligt, von Zartmann, Chiago, Shirin David und 01099, und zwar als Produzent.
Das ist ein bisschen wie so eine One-Man-Band.
Dauner trifft sich mit Interpretinnen und Interpreten, entweder bei sogenannten Songwriting-Camps, die veranstaltet zum Beispiel sein Label.
Man wirft die alle in einen Topf, in viele Häuser und dann mal gucken, was passiert. Und oft entstehen da halt dann gerade die geilen Ideen.
Oder bei einzelnen Sessions. Dauner bringt seine Instrumente mit, seinen Computer und...
Ich frage meistens, was letztens gehört wurde, so, was feiern die gerade für einen Style? Ist eher traurig, happy sein soll, Sommersong. Dann klimper ich einfach ein bisschen rum auf dem Keyboard oder auf der Gitarre und dann guckt man einfach, wo es hingeht. Man ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Dienstleister als Produzent, so, weil man gibt natürlich so seinen Source dazu, aber letztendlich so die Entscheidung, was gemacht wird, was genommen wird und was nicht, liegt eigentlich immer beim Artist.
Dauner liefert also erstmal kreative Impulse, Beats, Melodien und passt sie dann an, übersetzt das, was dem Künstler vorschwebt, in Klang, ist so eine Art musikalischer Co-Pilot. Wie genau das funktionieren kann, zeigt Dauner auf seinem PC. Er öffnet ein Songprojekt, Tau mich auf von Zartmann, Mitte Februar auf Platz 1 der Charts.
Was für ein verrücktes Leben, ich renn von Tag.
Wir wollten schon irgendwie ein bisschen was Danziges machen, das ein bisschen mehr uplifting ist.
Der Song besteht aus rund 50 Spuren. Der 28-jährige Produzent spielt einzelne davon vor und erzählt, dass Tau mich auf mit einer Gitarrenidee von ihm entstanden ist.
Zusammen mit Aaron auch. Der hat zum Beispiel hier diese wundervollen Drums eingespielt. Ich liebe diese ganzen Melodien, die hier kommen. Ja, der Chor. Was halt wirklich iconic ist, es ist halt die Claps.
Auch mit Shirin David hat er zusammengearbeitet.
Get Ready With Me war tatsächlich einer der sehr wenigen Tracks, wo ich davor schon ein Beat vorbereitet hatte. Also ich hatte davor noch nie zuvor mit ihr gearbeitet und so. Ich dachte, es gibt mir ein bisschen mehr Confidence, wenn ich was dabei habe, schon so, man nicht vor ihr rumklimpern muss. Das war quasi das, was ich vorbereitet hatte. Diese Vocals, die man da hört, das bin tatsächlich ich. Das gibt keinen Sinn, ich fand einfach nur Phonetik gut. Get ready with me.
Die Songs sind sehr unterschiedlich. Der eine eher Indie-Pop, der andere Electro-Rap, der nächste hat schnelle Hardcore-Techno-Vibes, was sehr gut passt zum aktuellen Popmusik-Sound von Berlin. Der ist so variantenreich wie die Hauptstadt.
Es wird alles breiter, sage ich mal, bisschen individueller und gleichzeitig ist auch alles, was irgendwie dann doch so einen Hype bekommt, auch viel schneller wieder tot. Es gibt kein klares Ding, was gerade cool ist, und wenn es cool wird, ist es auch zu schnell wieder langweilig.
Ein paar Tendenzen gibt es natürlich trotzdem.
Über die letzten Jahre war es ja schon immer schneller alles. Also es hat angefangen mit normalen Housebeats darauf zu rappen und dann irgendwann halt so 160 oder 165 BPM oder so. Doch ich will mehr. Mittlerweile haben die Leute auch ein bisschen zu viel davon. Es wird wieder langsamer.
Was auch wieder kommt, der Indie-Sound, den Zartmann prägt. Aber anders als vor ein paar Jahren, als es vor allem Indie-Bands waren, sind es heute eher Duos aus Produzent und Künstler oder Künstlerin, die mit diesem etwas elektronischeren Indie-Sound Erfolge haben. Mit Produzenten wie Moritz Dauner, der eher im Hintergrund agiert und doch so wichtig ist für den Sound der Hauptstadt.
Berlin Sounds. So feiert der RBB jetzt ab Pfingsten und bis zum 25. Juli die Musikstadt Berlin mit vielen Programmaktionen und Events im Fernsehen, online und im Radio. Und wir im RBB 24 Inforadio sind mit diesem Kulturspezial auch mit von der Partie. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Anna Patacek und hier geht es jetzt erst einmal weiter mit dem Verkehr und den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Michendorf und Dreieck Potsdam. Stau in einer Baustelle 10 Minuten plus. Westlicher A10 Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben. Stau in einer Baustelle hier 30 Minuten mehr. Und Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest 45 Minuten plus für Sie. Stadtverkehr Berlin Stadtring in Richtung Wedding stockender Verkehr zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm. 10 Minuten müssen Sie draufrechnen. Und Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen noch bis morgen früh Sperrungen rund um den Blücherplatz. Betroffen sind unter anderem Blücher und Sossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer. Außerdem betroffen ist die Gitschiner Straße. Gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Birgit Röhricht. Bundesumweltminister Schneider ruft die Weltgemeinschaft dazu auf, für den Schutz der Meere enger zusammenzuarbeiten. Die Meere seien die blaue Lunge des Planeten, erklärte der SPD-Politiker zum Auftakt der UN-Ozeankonferenz in Nizza. Von dort Caroline Düller.
In Nizza soll es generell darum gehen, größere Teile der Meere und Ozeane zu Schutzgebieten zu erklären, auch auf hoher See. Außerdem wollen die vertretenen Staaten über Maßnahmen gegen Plastikmüll in den Meeren diskutieren. Auch der umstrittene Tiefseebergbau dürfte Thema sein.
Die Ukraine meldet den stärksten russischen Luftangriff seit Ausbruch des Krieges vor über 3 Jahren. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 480 Drohnen und 20 Marschflugkörper abgefeuert. Betroffen war neben der Hauptstadtregion unter anderem die Metropole Kharkiv im Osten des Landes. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden, hieß es weiter. Über Schäden und Opfer ist noch nichts bekannt. In Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Damit sollen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei verhindert werden. Seit Tagen wird dort gegen Razzien der Immigrationsbehörde protestiert. Jonas Valentin Weber.
Der Gouverneur von Kalifornien Newsom betont immer wieder, dass die Sicherheitsbehörden seines Bundesstaates die Lage unter Kontrolle hätten. US-Präsident Trump hatte gegen den Willen von Newsom die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt. Der Gouverneur wirft Trump vor, Chaos in der kalifornischen Metropole zu stiften.
Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft unter jugendlichen Extremisten. Das betreffe vor allem die rechtsextreme Szene, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Aber auch unter Linksextremisten und Islamisten sei dieser Trend zu erkennen. Der Staat müsse dem Erstarken der politischen Gewalt entgegentreten und die Probleme der jungen Menschen lösen. Aufklärung gegen extreme Propaganda könnten vor allem Netzwerke vor Ort leisten, etwa an Schulen, in Vereinen oder Jugendtreffs. In Berlin und Brandenburg laden heute rund 60 Mühlen zum Besuch ein. Anlass ist der Deutsche Mühlentag, der traditionell am Pfingstmontag gefeiert wird. Brandenburgs Kulturministerin Schüle hob die Bedeutung der Mühlen hervor. Sie hätten jahrhundertelang die Wirtschaft